willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Und meine Rita Molzberger.
Und wir haben uns für diesmal eine Folge vorgenommen, weil wir eine HörerInnenfrage bekommen haben. Ich erinnere mich grob, es mag im Sommer gewesen sein, dass diese Anfrage kam. Wir mögen doch mal bitte über Organspende sprechen.
Ja, danke dafür. Also, ich müsste das ja ohnehin jeder Folge vorausschicken. Diesem Thema werde ich in keiner Weise gerecht, in seiner Komplexität. In dieser Folge umso mehr. Ich habe schon in der Vorbereitung geahnt, als das Thema auf uns zukam, dass das mies werden könnte, einfach weil so viele Bezüge wichtig sind, weil es ein juristisches Thema ist, ein medizinisches, ein soziologisches, ein philosophisches, ein dezidiert praktisch-philosophisches, also ethisches. Und da hängen so viele Diskurse dran, dass ich die niemals überblicken oder darstellen kann. Ich habe mir bei dem Thema auch noch mehr als bei anderen gewünscht, es säßen ExpertInnen mit am Tisch oder man könne so Paper direkt zitieren, weil mir auch klar war, das verfolge ich schon seit langem in den ethischen Debatten, in der Philosophie, dass es ein echtes Streitthema ist. Es gibt ja Themen, die sind relativ weit weg von praktischen Dilemmata, dieses hier aber nicht. Mhm. Das ist ja im Herz der Sache ein praktisches Dilemma.
Herz.
Ja, Herz und Magen haben wir eben auch schon im Vorgespräch gehabt. Und deswegen entsteht rund um dieses Thema richtiger Streit, was in der Philosophie ja auch großartig ist. Da gibt es Positionen, die sich wirklich widersprechen und wo alle Positionen gute Gründe haben, warum sie vertreten ist, müsse so und so betrachtet werden. Und auch das ist eben eine Komplexität, die man kaum abbilden kann. Also das wird eine Folge, bei der man selbst nachhören, nachlesen, selber im Rabbit Hole verschwinden darf. Ich glaube, wir können nur ein Stück versuchen.
Ja. Ich habe gestern, als du geschrieben hast, hier, das historisch bin ich blank und so, mir war schon klar, dass du danach gelesen hast, aber dann dachte ich so, ah komm, ich lese mal so ein paar Facts nach. Und dabei ist mir genau das aufgefallen, was du gerade erzählt hast, nämlich, dass das so viele Anknüpfungspunkte hat und ich musste Kapitel überspringen, also so Absätze, weil ich da einfach nicht mitkomme. Also beim juristischen Thema, das kann ich überhaupt nicht greifen, zumal, und das ist ja auch das Spannende, dass auch so ein globales Thema ist. Also es ist ja nicht nur, ne, okay, wir müssen es hier für Deutschland regeln, sondern man muss es dann auch wirklich für alle anderen Länder drumherum regeln. Und das macht es natürlich noch ungleich komplexer, dass eben verschiedene Länder auch verschiedene Zugänge dazu haben. Und dann dachte ich, ah, okay, verstehe, was die Rita meinte. Das Rabbit Hole schaffe ich jetzt nicht, irgendwie heute Abend noch. Aber es ist so interessant, weil auf das Thema gestoßen wurden wir durch diese HörerInnen-Mail. Und ich habe so einen persönlichen Bezug dazu, weil ich schon ganz lange überlege, mir dieses Organspende-Tattoo machen zu lassen, irgendwo hin. Und ich überlege auch, wo das hin muss, weil man muss das ja schnell finden. Mhm. Und dann habe ich gesehen, glaube ich, im Feed von Tobi Bayer, der den Einschlafen-Podcast macht, schöne Grüße an der Stelle, da war so ein Foto von dem Organspende-Tattoo. Und das erinnerte mich daran, dass ich das auch machen möchte. Gleichzeitig habe ich aber so ein diffuses Unwohlsein damit, sozusagen mir auf den Körper zu schreiben, nehmt, was ihr braucht, ja, für den Fall, dass es mich irgendwie ins Jenseits katapultiert.
Alles gratis. Ja. Nimm zwei, zahl keins.
Genau.
So. Einiges.
Ja, und auch so eine ganz absurde Vorstellung davon, auch wenn ich überhaupt nicht, also ich bin ja nicht kein religiöser Mensch in diesem eigentlichen Sinne, und trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn man jetzt so die Dinge aus meinem Körper rausnimmt als Ersatzteillager, kann ich dann vollständig reisen, ja, was auch immer da kommt oder nicht kommt, vielleicht kommt ja auch gar nichts, dann ist die Frage absurd, aber weil man es ja nicht weiß, besteht da so eine Unsicherheit, ob man da jetzt die richtige, meine Ewigkeit ist ein ganz schön langer Zeitraum, den können wir ja gar nicht überblicken.
Und das ohne Bauchspeichel drüben.
Ja, also so, und ich weiß, dass diese Gedanken total absurd sind, ja, aber sie sind trotzdem da.
Na, absurd, warum? Das ist ja einfach eine Aussage, die man nicht treffen kann. Insofern ist es ja gut, dass du einfach darstellst, was bei dir so los ist.
Ja, aber ich bin ja ein möglicherweise dann nicht stoffliches Wesen. Und dafür brauche ich vielleicht keine Bauchspeicheldrüse.
Ja, vielleicht. Was weiß man darüber schon? Ich bin so froh, dass du diese Gedanken äußerst, weil ich die in der Komplexität seltsamerweise nicht habe. Ich wäre ja qua meines Seins eigentlich dafür prädestiniert, diese Fragen zu haben. Ich habe einfach über das Tattoo gar nicht nachgedacht, weil das zu nachhaltig. Ist auch fies, wenn man das dann transplantiert bei einer Hauttransplantation.
Wieso? Dann wird ja, das weitergegeben,
ja,
na, Baukastenprinzip.
Eben, aber, ja. Ich hätte einfach über den Ausweis nachgedacht, zumal man den ja zerreißen kann, wenn einem dann gerade nicht mehr danach ist. Das wird schwierig bei einem Tattoo. So, das ist mal die eine einfache, pragmatische Lösung, bei der ich viel weniger Gedanken drauf verwende als du. Und ich habe auch gar nicht dieses vollständig Reisen-Dilemma, seltsamerweise. Warum eigentlich nicht? Ich müsste das haben. Als Leiblichkeitsphilosophin müsste mich das beschäftigen, tut es auch auf theoretischer Ebene. Und was mich selbst angeht, finde ich es völlig unproblematisch. Ich weiß aber nicht, warum. Wahrscheinlich bin ich einfach sehr, sehr stumpf. Mir ist das, ja, das ist gut möglich. Mir ist das aufgefallen, als ich den Ausweis ausgefüllt hatte, schon vor Jahren. Und meine Mutter gesagt hat, kannst du das bitte rückgängig machen? Ich möchte es nicht. Ist eh schon schlimm, wenn mein Kind vor mir stirbt, aber ich möchte nicht, dass du dann noch ausgeräumt wirst. Und ich sage, warum? Das bin halt sowieso nicht mehr ich. Also irgendwie, aber dann wurde mir klar, dass das natürlich keine rein individuelle Entscheidung ist, sondern dass ich das unter Rücksichtnahme auf andere Personen zu entscheiden habe und im Übrigen nicht nur in Rücksichtnahme auf die Personen, die mich kennen und mich ausgeräumt wissen wollen oder nicht, sondern auch in Rücksichtnahme auf die Personen, die dann möglicherweise was von mir kriegen. Jetzt nötige ich da jemand anderem indirekt mein Herz auf. Was, wenn das der Person Probleme macht? Also da hängen so viele Debatten dran. Und wie du schon sagst, die Bezugsdisziplinen sind das eine, also nicht zuletzt auch Logistik und Jura und Medizin und so weiter, sondern auch innerphilosophisch hängen da unfassbar viele Diskurse dran. Und was du dargestellt hast, ist ja gar nicht absurd, sondern das sind Gedanken, die einen beschäftigen müssen in Bezug zum Beispiel auf den Begriff der Person. Mhm. Wann ist man vollständig? Wann spricht man von Person oder von Individuum oder von Mensch? An der Personendebatte hängen auch moralische Implikationen. Eine Person hat bestimmte Rechte. Es gibt ja auch die juristische Person, die gar kein Mensch ist zum Beispiel. Dann hängen daran Fragen der Autonomie. Mhm. Darf ich das selbst entscheiden nur für mich oder wessen Entscheidungen hängen damit dran? Dann gibt es die große Debatte rund um Philosophie, um Sterben und Tod, aber auch um das Leben. Da gibt es philosophische Positionen, die sagen, wir dürfen das gar nicht aus der Perspektive des Sterbens betrachten, sondern aus der Perspektive des Lebens. Und was heißt denn eigentlich postmortal? Mhm. Das gibt es nicht, solange irgendwie noch Gewebe am Leben ist. Nur mal angeteasert. Es ist eine Frage der Solidarität. Das ist ja auch was, was einen überhaupt erst ins Dilemma hineinschubst, dass man denkt, man könnte da etwas für andere leisten, über sich selbst hinausreichen. Vielleicht auch eine Frage von Macht. Wie viel Leben kann ich noch spenden, obwohl ich selber vielleicht gar nicht mehr in der Weise da bin? Es ist die große Debatte rund um Körper, Geist und Leib, Seele. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Das ist ja wirklich was, was die Philosophie schon super lange beschäftigt. Wann ist so etwas überhaupt vollständig, ganz, was ist denn das, Leib und Seele, gibt es sowas, wie hängen Körper und Geist zusammen, sind wir eine funktionale Maschine oder mehr als das? Und nicht zuletzt, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, ist es ein moralisches Dilemma. Also ethische Fragen hängen dran, aber auch tatsächlich Moralen, also Überzeugungen in der Gesellschaft, das ist ja nochmal was anderes als eine ethische Überlegung. So ein Regelsystem, das, auf das wir uns geeinigt haben und demgemäß wir dazu neigen, bestimmte Entscheidungen zu treffen und andere nicht. Und das zu besprechen ist einfach schwierig. Also man kann diese Aspekte natürlich versuchen zu isolieren und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin und denke drüber nach. Wie ist denn die Organspendedebatte aus der Sicht des Solidaritätsgedankens zu betrachten? Aber da hängen die ganzen anderen ja dran und das macht es so schwer, glaube ich.
Ich will das mit dem Tattoo einmal einholen, weil du gesagt hast, das ist eine Ewigkeitsgeschichte. Es ist aber nicht rechtsverbindlich. Ja, also das Tattoo ist nicht rechtsverbindlich, ne? So, das habe ich gestern auch nachgelesen, das war mir nicht klar. Sondern der Organspendeausweis ist am Ende der, der rechtsverbindlich
ist. Ja, und auch der kann konfligieren mit der Patientinnenverfügung. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, das Thema. Aber um das richtig so zu machen und selbst zu entscheiden, Stichpunkt Autonomie, muss man wirklich auch ein paar Hard Facts kennen und es dann so machen, dass da wenig Spielraum ist. Man kann auch sagen, die Angehörigen mögen das entscheiden, was natürlich auch eine moralische Entscheidung ist, das jetzt anderen aufzunötigen. Ja. Also es gibt eben viele Möglichkeiten, damit umzugehen und die können noch dazu untereinander konfligieren und die können ja auf Zeit auch nur entschieden sein. Mhm. Deswegen meinte ich, das mache ich mir ganz leicht, das Tattoo ist einfach schwieriger wieder zu entfernen als der Ausweis, wenn
kannst du ausmalen,
ein Gedanke kommt. Kannst du
drüber kleben.
Ja, so. Nee, doch nicht. Ach, doch wieder.
Heute nicht. Ja, morgen schon. Auf zu.
Tagesform. Ja. Wenn man sehr faltig
mit
ist.
So einem Schieber.
Also ich könnte, genau, so langsam bewege ich mich in ein Alter, in dem man das auf und zuschieben könnte. Je nach Körperstelle. Aber jenseits dessen, dass das so, ja, also klar, versuchen wir das mit Humor zu nehmen, weil es ein ernstes Thema ist. Wie gesagt, man muss dann,
ich finde auch,
auch in der
Themen
Vorbereitung dürfen. Darauf einiges recherchieren. So, wie macht man das denn richtig? Was muss in die PatientInnenverfügung rein? Muss ich den Ausweis immer mit mir rumtragen? Müssen Menschen Bescheid wissen darüber? Mhm. Wo speichere ich das eigentlich im Handy ab und so?
Naja, wie macht man das richtig? Es gibt ja kein richtig. Das ist ja noch viel schwieriger. Ne? Wenn es ein richtig und ein falsch gäbe, dann gäbe es ja eine Orientierung. Es gibt ja kein richtig oder falsch. Es gibt immer eine individuelle Entscheidung und die muss halt nicht notwendigerweise dieselbe Entscheidung sein, die mein Umfeld auch hat. Mhm. Das ist übrigens auch ein Grund für diese Tattoos, ne? Also das ist ja ins Leben gerufen worden, wenn ich das richtig nachgelesen habe, gestern von Junge Helden e.V. Und sie sagen eben, wir wollen diese Tattoos machen, damit Gespräche darüber entstehen, damit wir überhaupt mal anfangen, darüber zu sprechen, über Organspende, egal wie unsere Positionen dazu sind. Und das finde ich erstmal ja einen guten Ansatz. Also wie gesagt, dieses, ne, das, was du an Kritik genannt hast und an Fragwürdigkeiten, das ist da auch mit eingefangen. Auf dieser Website, die ich gelesen habe, dies verlinke ich auch gerne nochmal. Aber diesen Gesprächsanlass und so, das finde ich ja erstmal gut. Und der funktioniert ja tatsächlich, weil also zum einen bekommen wir eine Mail, zum anderen sehe ich das auf einem Instagram-Profil und denke mir so, ja, habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich finde die teilweise auch gut umgesetzt so, aber warum macht das was mit mir? Warum habe ich mich noch nicht, weil ich meine, ich bin nicht wenig tätowiert, ja. Es scheint mir nicht so schwer zu fallen, die Entscheidung, mich überhaupt tätowieren zu lassen. Aber warum dieses nicht? Also das ist klar, das ist minimal. Ne? Das könnte ich mir schnell irgendwo hinstechen lassen und gut ist das. Und das habe ich mich halt gefragt. Ne? Was hindert mich bisher daran, mir dieses Tattoo auch stechen zu lassen, als erstmal eine Aussage, die im Raum steht, die nicht juristisch verbindlich ist, aber als grundsätzliche Bereitschaft zu sagen, ich bin okay damit, wenn meine Organe gespendet werden, ohne dass ich es rechtsverbindlich festlege. Ich habe auch einen Organspendeausweis im Portemonnaie, das ist so. Und ich habe zwar keine PatientInnenverfügung, die ich aber tatsächlich auch angehen will und muss, aber ich habe hier so einen Zettel liegen, so einen Notfallzettel, wo eben draufsteht, wenn mir was passiert, sei es Tod oder sei es ein Unfall, bei dem ich über eine Zeit lang nicht erreichbar und entscheidungsfähig bin, was sollen Menschen machen? Weil ich das, ehrlich gesagt, finde ich schon, dass das meine Verantwortung ist, das zu entscheiden, was mit meinem Körper passiert, auch weil ich weiß, dass es für andere Leute natürlich total schwer ist, für andere zu entscheiden, weil wir Menschen nie vollständig kennen. Also ich könnte nicht für deinen Fall, ich könnte mit einer relativen Sicherheit sagen, dass du wahrscheinlich okay damit bist. Ja, so auch, wir haben es ja jetzt hier aufgenommen, wenn das jemand hören möchte.
Boah, wer weiß, wie ich das morgen sehe, ne?
So, genau. Also das könnte ich eben für jetzt sagen, aber es kann ja sein, dass du irgendein Erlebnis hast und plötzlich sagst, will ich nicht mehr. Mhm. So, dann ist die Frage, die du auch gestellt hast, die habe ich mir nicht gestellt, nämlich zu sagen, wenn mein Herz bei jemand anderem eingepflanzt wird, vielleicht schadet das der Person auch. Darüber habe ich tatsächlich gar nicht nachgedacht.
Ja, oder welches Weiterleben ermögliche ich da? Was ist, wenn diese Person
leidet unter ihrem Weiterleben?
Die nächste fiese Diktatorin ist? Habe ich das mit zu verantworten? Ja, nee, ich weiß, das kommt nicht so oft in den Debatten vor, dieser Gedanke, dass ich damit ein Weiterleben ermögliche, das ich in irgendeiner Weise ja schon auch mitverantworte.
Ermöglichst zumindest.
Ja,
das stimmt. Aber da ist, boah, das ist richtig schwierig.
Fies, ne?
Das ist richtig schwierig. Naja, weil auch da, du machst ja Aussagen über die Zukunft, die niemand treffen kann.
Ja, klar.
Niemand kann diese Aussagen über die Zukunft treffen. Und ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass jemand, eine Person, die wirklich schwer krank ist, den Wunsch hat, Diktator oder Diktatorin zu werden.
Wenn da neues Leben auf einmal drin ist. Wenn wir schon von absurden Gedanken sprechen, warum denn dann nicht davon?
Ja, also natürlich. Ich weiß, es ist ein Gedanke.
Oder sonst wie Leid in die Welt bringt, das sonst vermieden worden wäre. Also man ist, was ich eigentlich sagen will, ist, es hängen moralische Konzeptionen daran. Ich kann das natürlich konsequenzialistisch, also von den Konsequenzen her denken. Und das ist ein Zweig der Moralphilosophie oder der Ethik, aber eben nur einer, zum Glück. Also es ist schon gut, sich diese, auch wie du sagst, absurden Gedanken zu machen, weil sie ja mit reinspielen, aber darin geht es nicht auf.
Ja, ich glaube, ich würd sagen, hey, ich habe ein Menschenleben gerettet, ich bin jetzt raus. Ja. Nicht mehr mein Bier. Tschüss.
Ja, ja, gut.
Guck, wie du damit klarkommst.
So. Und ich denke, ich mache es mir leicht. Pa.
Kann ich auch. Ja. Kann ich mithalten.
Müssen wir ja auch. Das ist ja mein Punkt. Wir müssen ja Komplexität reduzieren, um diese Entscheidung treffen zu können. Sonst treffen wir sie einfach nicht. Und das heißt ja auch etwas. Du warst bei diesem Debattengedanken und das Nachdenken anstoßen und Reflexionsanlass bieten mit dem Tattoo. Bin ich natürlich total dabei, finde ich gut, ne? Also Themen aufs Tapet zu bringen, die da vorher nicht waren, wenn sie wichtig sind. bei weniger wichtigen, keine Ahnung, aber wer entscheidet das schon? Da bin ich im Team. Gleichzeitig ist es ja eine Debatte, die wir, wie gesagt, in der Komplexität nicht führen können, zumindest nicht als Individuen. Das heißt, wir müssten viele Menschen beteiligen, um sie gut zu führen. Und ich habe in einem Artikel, ich nenne die ja später auch zum Nachlesen, auch die Position gefunden, dass es möglicherweise schon tendenziös vorentschieden ist, wie wir diese Debatte führen, nämlich durch das Transplantationsgesetz. Das CPG enthält schon in den frühen Artikeln den Hinweis darauf, dass das wollenswert ist und wünschenswert, also dass man sozusagen Werbung dafür macht, dass das steigen soll, um mehr Menschen eben die Transplantation zu ermöglichen. Und abgesehen davon, in meinem privaten Umfeld gibt es Menschen, die das brauchen, also wäre ich sofort dabei. Aber davon muss man ja absehen in dieser Debatte. Und wenn man jetzt gesetzlich festlegt, wir wollen die Bereitschaft zur Spende erhöhen, ist es ja schon was anderes, als zu sagen, wir wollen die Debatte.
Aber das ist interessant. Also ich habe einen sehr alten Artikel gelesen, glaube ich, von 2011 bei der BPB. Darin stand interessanterweise, das wusste ich nicht, dass Frank-Walter Steinmeier seiner Frau eine Niere gespendet hat. Die sind ja auch immer noch unterwegs. Das heißt, das muss an der Stelle ja gut funktioniert haben, diese Nierenspende. So, worauf ich so dachte, so naja, aber wenn man das schon hat und so wenige Leute das wissen, das wäre ja irgendwie so ein gutes Role Model. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch politische Einflussnahme. Das geht natürlich nicht, ne? Qua Amt geht das nicht, daran Einfluss zu nehmen. Deswegen finde ich auch gut, dass das dann, also nach meinem Wissen, ich weiß nicht, ob es da Zusammenarbeiten oder Kollaborationen gibt, das habe ich jetzt nicht gecheckt, aber es ist zumindest nicht so in den Vordergrund getreten, dass mir das jetzt irgendwie im Bewusstsein wäre.
Nee, genau, und das ändert sich ja auch. Die Gesetzestexte werden ja umgeschrieben, wenn diese Debatten stattfinden. Und da darf man prüfen, wie jetzt gerade aktuell der Gesetzestext ist und ob man das tendenziös findet oder nicht, ob man sich da, weiß ich nicht, genötigt fühlt oder nicht, ob das offen formuliert ist. Ich finde auch, es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen. Und im besten Fall mit ein paar Menschen, die sich gut auskennen oder die sehr sensibel lesen können oder hören können. Man muss das ja auch nicht alles lesen, sondern die einfach andere Ausschnitte dieser Debatte kennen und das mal mit einem diskutieren, weil es sonst in diesem Nimbus bleibt. Ich habe da irgendwie ein Gefühl für, wie du eingangs auch sagtest, ich auch. Ne? Wenn man hat so ein ungestaltes Gefühl dafür, wie man das jetzt okay fände. Wie gesagt, dann wird das irritiert von einer anderen Person, in dem Fall von meiner Mutter, bitte mach das nicht. Dann denke ich, ja, warum nicht? Und es ist ja nur eine andere Person. Das heißt, wenn ich jetzt 12 andere befrage, werden die möglicherweise nochmal ganz andere Aspekte bringen, über die ich nachzudenken habe. Und ja, du hast auch recht, am Ende ist es eine Entscheidung, die du ja triffst, das schreibst du in deine Verfügung, machst du das Tattoo oder nicht. Aber du hast die dann eben doch nicht ganz allein getroffen. Also es gibt ganz schöne Artikel zum Thema aus der Perspektive der Care-Ethik zum Beispiel, die das nicht so konsequenzialistisch denkt und dann nur, was wären die Konsequenzen, wenn und so die harten Fakten hintereinander aufreiht, sondern die sagt, es geht da sowieso um relationales und kontextsensitives Argumentieren. Und ich glaube, dass das Realitäten sehr viel besser abbildet. Gleichzeitig ist es sehr viel anstrengender, weil es natürlich, gerade wenn es unpersönlich ist und nur um das Organ geht und dann nicht mehr um die Person, einen regelgeleiteten Katalog geben muss, was ist jetzt zu tun? Mhm. Was sind die nächsten Schritte? Da kann man ja nicht sagen, ach, und dann befragen wir mal alle, gucken mal, wie gerade so die gesellschaftliche Debatte steht und schauen mal, wo so alle Angehörigen rumhängen und so. Das muss halt schnell gehen. Das heißt, es muss ein regelgeleitetes Verfahren geben, dem man dann auch folgt. Und es steht ein Stück im Widerspruch zu diesen care-ethischen Überlegungen, die dann im besten Fall irgendwie vorher gelaufen sind, sodass man sich am Ende dann doch auf ein Regelverfahren einlassen muss.
Und ich glaube, das ist mit so einem Punkt, den man berücksichtigen muss. Wir glauben immer alle, der Tod ist so weit weg und uns trifft es nicht und unsere Nächsten trifft das nicht, weil in einem anderen Bewusstsein könnten wir natürlich nicht leben. Und wenn wir diese Debatten oder diese Gedanken nicht vorher sozusagen gedacht haben, dann stehen wir plötzlich in einer totalen Krisen- und Ausnahmesituation vor der Entscheidung im Zweifel, ne? Was ja dann auch ganz furchtbar ist, auch wenn wir das nicht mitgeteilt haben. Ne? Also stell dir vor, deine Mutter hätte starke Vorbehalte, die wüsste nicht, dass du dich dafür entschieden hast und dann gehen plötzlich Leute hin und ne, nehmen alles, was noch brauchbar ist, um das zu spenden, weil du das so verfügt hast und dann stehen deine Angehörigen plötzlich vor diesen Tatsachen und müssen irgendwie damit klarkommen und sind aber in diesem Trauerprozess überhaupt nicht bereit. Oder die, keine Ahnung. Ne?
Also oder das widerstreitet ihren Glaubensüberzeugungen.
Oder so. Genau, ja, was auch immer. Also da kann es ja ganz viele Sachen geben. Deswegen finde ich es schon sinnvoll, da überhaupt drüber zu sprechen, auch in Unkenntnis verschiedener Aspekte. Klar. Also einfach im Grundsatz sich zu überlegen, wie ist es denn erstmal für mich? Ich kann ja sowieso erstmal nur für mich eine Aussage treffen und dann mit Angehörigen im Zweifel sprechen und sagen, wisst ihr das für euch? Was wäre das für euch für eine Entscheidung, wenn mir das wichtig ist? Oder Freunde und Bekannte, also die Menschen, die einem nahestehen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob so ein Weihnachtsessen der passende Anlass ist.
Das kommt drauf an, ob man Gans isst, aus der man vorher einen Beutel rausgenommen hat.
Gibt's ja, oder das noch? Leber und Nierchen. Ja, genau. Sowas soll es ja auch geben beim Weihnachtsessen, bei uns nicht. Aber
bei uns erstaunlicherweise auch nicht. Wer hätte es gedacht?
Ja. So, aber das ist ja schon. Ich glaube, das ist, also die Frage ist, wo haben wir Räume, um über dieses Thema zu sprechen? Ja. Weißt du, es sei denn, passiert zufällig oder man hat irgendwie einen Anlass. Ja. Und ich glaube, die Anlässe darüber zu sprechen, die sind gar nicht so häufig. Also ich hätte jetzt nicht mit dir darüber gesprochen, glaube ich, wenn wir nicht diese Themenanfrage bekommen hätten.
Ja, das kann gut sein. Also mich hat das schon lang beschäftigt, eben auch aus persönlichen Gründen, weil es, wie gesagt, einen mir lieben Menschen gibt, der auf dieser Liste steht und auch schon diverses da mitgemacht hat. Aber es hat mich immer auch, weil ich natürlich Ethik und praktische Philosophie irgendwie so in meinem Portfolio habe, mal beschäftigt. Was mich oft aufgeregt hat, zu Unrecht, wie ich jetzt denke, wenn ich dir so zuhöre, ist, dass es häufig so als rein persönliche, interpersonale und auch sehr emotionale Geschichte verkauft wurde. Es gibt ja so Filmchen und Dokus, wo es dann immer nur darum geht, wie die spendende Person und die empfangende Person miteinander umgehen, dass die sich dann kennenlernen. Und das ist total rührend und schön. Und da ist also die Familien der spendenden Person. Oder im Zweifel auch vorher schon, wenn jemand da weiß, ich bin da Kandidatin oder so. Also dass es so auf rein persönlicher Ebene verhandelt wird. Das war mir immer zu wenig, weil ich weiß, dass es in der philosophischen Debatte eben um weit, weit mehr geht als um, und obwohl das schon viel ist, die Dignität des versterbenden Menschen und des Weiterleben des anderen Menschen. Aber jetzt denke ich gerade, na, vielleicht ist das der allerbeste Anlass, weil es Menschen abholt, darüber nachzudenken, dass da eine konkrete Person ist. So ist das ja auch bei allen möglichen anderen Spenden, für die man nicht versterben muss, dass das an einem Schicksal festgemacht wird.
Also ich weiß nicht, ob meine Blutspende in den Müll wandert oder ob mein Blut überhaupt verwendet wird. Ne? Das sagt mir keiner. Ich renne da immer hin, gebe mein Blut ob das so gut ist, was ich da abliefer, dass sie es verwenden können, I don't know.
Ja, aber so bei der DKMS, ne, Menschen lassen sich registrieren, wenn bei uns geschehen in meinem Heimatdorf, das sind ja nicht so viele Menschen, ein Mädchen erkrankt, das ganze Dorf lässt sich testen.
Mhm.
So, weil das Mädchen erkrankt ist, vorher ist es nicht passiert. Dann denke ich so, ja, Leute, hätten wir auch vorher mal machen können, aber passiert halt nicht. Und am Ende ist das ja vielleicht gut. Die Frage ist, was passiert, wenn es diesen persönlichen Anlass nicht gibt? Mhm. Ob dann die Debatte einen irgendwie noch erreicht oder ob man die nicht einfach auch rein theoretisch schon mal führen kann. Und dann kann man ja vielleicht auch niederschwelliger anfangen mit Blutplasma oder Blutspenden. Warum ist man eigentlich Blutspenderin und warum nicht? Nimmt man da sein Kind mit hin? Sehr lustige Erfahrung, kann ich empfehlen. Wenn es ein Vampirgebiss dabei trägt, kriegt es sehr viel. Kriegt sehr viel Süßigkeiten vom Personal zugesteckt.
Ey, vielleicht gehe ich beim nächsten Mal auch mit Vampirgebissen.
Ist total witzig. Ich habe noch eins, das leuchtet sogar im Dunkeln. Kannst du im Winter verwenden. Also das sind ja dann Debatten, die uns nicht so anfassen. Also das ist dann auch schon, oh, was bist denn du für ein Gutmensch? Also ich, ja, naja, mit meiner Blutgruppe werde ich halt alle 2 Minuten angerufen, ob ich bitte mal spenden kommen kann. Aber es gibt ja Gesprächseinstiege, die dann vielleicht auch zulassen, dass die Debatte sich etwas weitet und dass man ja auf andere Argumentationsgründe kommt.
Und das muss ich ehrlich sagen, also es gibt relativ wenig Menschen im Verhältnis, die Blut spenden. Und es gibt auch im europäischen Vergleich, zumindest aus dem Artikel, den ich gelesen habe, ist die Spendenbereitschaft, sozusagen Organspender zu werden, in Deutschland auch sehr viel geringer als in anderen Ländern. Das finde ich total interessant, also ohne das werten zu wollen, aber die Frage ist, liegt es vielleicht daran, weil wir ein anderes Verhältnis zu Tod haben? Liegt es daran, weil wir, keine Ahnung, uns unsicher sind, weil es überhaupt nicht so viel Thema ist grundsätzlich, weil wir nicht informiert genug sind? Es kann ganz viele Gründe zu geben, warum das so ist, warum sich Menschen darüber oder dafür nicht entscheiden. Und möglicherweise, weil diese Entscheidung irgendwie nicht abgefragt wird, weil sie nicht Thema ist, weil es ein Tabuthema ist, weil es Vorbehalte gibt, ist alles legitim. Ne? Also ich will das gar nicht so abwerten, aber es ist interessant, dass es je nach Ländern unterschiedlich ist. Und ich frage mich einfach so, was ist der Grund dafür? Also was sind die Hintergründe? Wann sind Menschen bereit zu spenden? Wann haben sie auch das Gefühl, sie sind wirksam? Also die Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert mit meinem Blut? Rette ich damit wirklich Leben? Yes, maybe. So, und das, die Frage ist, also ich weiß gar nicht, ob die Frage so sehr sein kann, was bringt es am Ende, sondern ich glaube, ich auch ein Bewusstsein dafür haben muss, dass es erstmal auch mir was bringt. Ne? Also dass es nicht so altruistisch ist, wie wir immer denken und vielleicht auch gar nicht das Ergebnis haben muss. Aber darüber sprechen hilft schon mal, das zeigen hilft schon mal. Jedes Mal, wenn ich ein Posting mache zur Blutspende, kommt zum Beispiel immer zurück, ja, ich finde aber doof, dass homosexuelle Männer nicht spenden dürfen. Ja, es ist doof. Oder es gibt Leute, die sagen, ich würde ja gerne spenden, aber ich kann nicht, weil ich eine Krebserkrankung hatte. Mhm, und die tatsächlich sich dann schlecht fühlen, weil ich was machen kann, was sie nicht können.
Mhm.
Und dann bin ich immer so, dass ich sage, naja, wir können ja alles Mögliche spenden, also wir können Zeit spenden, wir können Geld spenden, wir können Dinge spenden. Also die Frage, also jeder und jeder von uns kann was anderes gut oder gut spenden. Und dann, finde ich, kann man auch darüber reden, so im größeren Sinne des Spendens. Und wenn es dann um die Organspende geht, hat man da vielleicht schon mal so eine andere Haltung dazu, im Grundsatz, weißt du, weil man sich so anders über das Spenden unterhält, weil man nicht das Gefühl hat, ne, das ist ja die eine Frage, ist ja Opt-in oder Opt-out. Also sind wir alle automatisch Organspender und müssen dem widersprechen? Oder müssen wir aktiv zustimmen, OrganspenderInnen sein zu wollen? So.
Das ist auch eine Riesendebatte in der Philosophie, weil das ist natürlich ein Riesenshift, also Macht, wenn man das eine festlegt und das andere dabei durchstreicht. Schwierig, Klammer zu. Ich wollte bei deinem Gedanken erstmal bleiben. Letztlich geht es ja da um, eingangs schon erwähnt, die Fragen der Gemeinschaft und der Solidarität. Und das ist vielleicht auch gar nicht so sehr eine Frage des Spendens, sondern des Teilens. Also du spendest was, ich spende was, heißt ja auch, ich krieg auch was. Also das Spenden hat ja immer noch so den hier, bitteschön, ich gebe das her.
Großzügig.
Aber was dafür zu bekommen, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Vielleicht geht es da eher um Modelle des Tauschens, des Teilens. Auf jeden Fall der Communitas. Und wir sind weit gekommen in den letzten Jahren, was diese Debatten angeht, ist mein Eindruck. Aber weit gekommen heißt nur, wir haben bei Null angefangen gefühlt. Was so, nein, das stimmt nicht. Aber es ist ja schon noch eingelagert in ein tendenziell neoliberales, kapitalistisches System, ja, das eher darauf guckt, wie mein persönlicher Benefit ist. Also der total auf Autonomie setzt und sagt, ich entscheide das. Was habe ich davon? Krieg ich was dafür zurück? Und das, was du jetzt aber als Vision geteilt hast, ergibt unter diesen Vorzeichen eigentlich wenig Sinn. Da müssten wir fragen, was hat die Gemeinschaft davon? Und zwar nicht utilitaristisch im Sinne von, wie ist das größte Glück der größten Zahl, sondern was sagt das über uns als Gemeinschaft aus? Wie verstehen wir Leben? Mhm. Wie verstehen wir Weiterleben? Was ist für uns Sterben? Was heißt für uns postmortale Würde? Gibt es die, muss man Menschen anziehen und in den Sarg legen, ist Verbrennen genauso gut. Also diese ganzen Debatten auch rund um, wie Friedhöfe aussehen, wie das Sterben organisiert wird und was das mit unserem Leben zu tun hat, müssten ein Stück aus der Gemeinschaftsperspektive gelesen und diskutiert werden und nicht so sehr aus der Perspektive der Autonomie, was es bei Organspende schwierig macht, weil ich ja dann doch wieder allein diejenige Person bin, die darüber entscheidet. Und ich glaube, dass da eine Krux liegt in diesem, wie soll man sagen, in dieser Suche nach Balance zwischen individueller Autonomie und dem Gemeinschaftsgedanken der Solidarität. Das kriegen wir irgendwie noch nicht so gut hin, ist mein Eindruck.
Ich glaube aber, dass eine der Lösungen auch darin liegt, in der Geschichte dieser Transplantation. Ja. Also das fand ich total spannend. Wir haben es kurz nachgelesen. Und
zumindest haben wir beide das Gleiche gelesen und hoffen, dass es stimmt. Aber es kann auch sein, dass die KI uns verarscht hat. Oder
ich
weiß
habe keine
nicht,
KI was. Gefragt.
Ich auch nicht, aber ich nehme doch stark an, dass sie dahinter ist, wenn ich irgendwas suche.
Ja, also die wird die Vorschläge
wenn's
sortiert
kein
haben.
Buch ist, das ich
Algorithmus
lese.
Gedöns. Ja. Aber das Interessante fand ich, dass Menschen schon sehr lange zum Beispiel so Hauttransplantationen vorgenommen haben, so angeblich schon 2500 Jahre verpflanzen wir zum Beispiel Haut, ne? Wenn zum Beispiel so Teile von der Nase fehlen oder von Ohren oder was auch immer im Gesicht. Das heißt, plastische Chirurgie hat schon relativ früh angefangen. Das heißt, wir hatten interessanterweise relativ früh den Gedanken als Menschen, das zu machen. Und die ersten Berichte gibt es aus Indien. Das möchte ich deswegen so hervorheben. Also ich glaube, China war auch genannt mit etwas, das aber als Legende betitelt wurde, wo jetzt niemand weiß, was da genau passiert ist. Aber interessant finde ich, dass die dann folgende Transplantationsgeschichte eigentlich eine westeuropäische ist, also woanders gar nicht mehr hinguckt. Finde ich grundsätzlich problematisch, weil ich, also wenn es da vor 2500 Jahren in Indien angefangen haben sollte, wird es da eine weiterführende Geschichte gegeben haben, die wir dann einfach nicht transparent machen. Aber die ersten Menschen, denen was transplantiert wurde, haben das ja zum Beispiel nicht lange überlebt. So, dann haben wir, ich glaube, das war in den 90ern, da gab es so ganz große Artikel auch zu Thema Organmafia. Also es ist mir noch ein totaler Begriff, dass Menschen irgendwie überfallen werden. Und das gibt es auch immer noch, dass sie aufwachen und dann fehlt denen eine Niere und die haben eine Narbe und wissen gar nicht, was passiert ist. Also dass da einfach Handel mit betrieben wird und das muss man eben auch berücksichtigen. Und da gibt es eine gewisse Skepsis, glaube ich, aus dieser Zeit möglicherweise, die völlig angebracht ist. Also ich glaube auch Menschen, also auch Organempfangende, letzten Endes, die hängen am Leben, wir alle wollen leben. Aber ich glaube, die wären nicht glücklich damit, wenn ihnen jemand sagen würde, naja, die haben wir von, die haben auf der Straße gefunden sozusagen, in Anführungsstrichen, die haben wir jemandem geklaut. Das würde, glaube ich, niemand wollen. So, also von daher finde ich, da sind schon rund um dieses Thema Geschichten, die sagen, das ist halt auch problematisch. In den Niederlanden, wo es eben, also man darf zum Beispiel in Deutschland nicht mit Organen handeln, weshalb diese Verteilung über die Niederlande läuft. So, und in den Niederlanden gab es zu dem Zeitpunkt, zu dem der Artikel entstanden ist, ich habe wenig Aktuelles auch darüber gefunden, ehrlich gesagt.
Es gab so eine Hochzeit der Diskussion, ging ja auch so. Also es war viel auch in den 2010er Jahren noch.
Genau.
Mal, aber jetzt das, dann in den letzten Jahren. Also es gibt schon noch, ich empfehle auch, aber.
Ja, aber das
es
war
gibt
so.
Immer mal so Wellen.
Genau, und ich habe auch nur kurz drüber gelesen, aber das. Das heißt, das, was ihr hört, ist nicht zwingend der aktuelle Stand, aber ich finde ihn trotzdem spannend, weil man daran natürlich sieht, welche Debatten geführt werden oder wurden oder werden mussten. Also wie organisiert man diese Menschen, die auf Organe warten, mit denen, die möglicherweise ein Organ spenden können? Also wie findet dieser Austausch statt? Wer kann den machen? Jetzt soll man daran kein Geld verdienen. Das kostet aber, ja, also Transport und rechtzeitige Entnahme und Kühlung und die ganzen OP-Geschichten und so, das ist hochaufwendig. So, also da gibt es schon sehr viel, das auch wirklich so praktisch anhängig ist. Also
logistisch
anhängig ist und dann eben aber auch Kosten verursacht. Klar. Und dann musst du sagen, okay, das ist halt nicht reiner Altruismus. Also natürlich dieses, ne, ich gebe dir, also auf der Ebene ist es dann möglicherweise altruistisch, aber alles, was passieren muss dazwischen, ist halt wirklich, also technisch irgendwie, logistisch, technisch, verursacht Kosten, die müssen wieder reingeholt werden. Und da stehen wir vor ganz anderen Fragen und das können wir nicht durch Geldspenden zum Beispiel lösen anscheinend.
Ja, oder indem die Patientin, die es braucht, das mal eben bezahlt oder die Versorgung.
Ja, selber. Ja, genau.
Was, das sind ja, so
dann
Debatten,
haben wir so eine Hierarchie. Ne? Wer, Wartelisten, da gab es glaube ich auch.
Wer kriegt die guten Organe?
Naja, aber auch Wartelisten, wie komme ich vor in der Warteliste? Ja, Menschen sind ja sehr bereit, einfach alles zu tun, um Leben zu retten, ihre eigenen Angehörigen. Auch da, ne, würde mir nie einfallen, Vorwurf zu formulieren.
Ja, aber das sind harte Zeiten, in denen man aushalten muss, wie man in der Priorität nach unten rutscht. Oder dass eine Person betrifft, die man liebt. Das,
ja, absolut.
Du bist jetzt leider nicht mehr auf Platz 1. Ja, ist schwierig, genau. Ich habe deswegen auch weitergelesen, weil ich finde, das ist vielleicht so ein Stück die übersehene Komponente, das logistische, methodische daran. Und das ist nicht trivial. Das ist schwierig einzuholen aus einer rein philosophischen Perspektive, aber aus der Perspektive der praktischen Philosophie geht es ganz gut. Und wer sich auch drum gekümmert hat, ist die Soziologie. Also zu gucken, wie wir da gesellschaftlich mit umgehen. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen, der eigentlich mit Organspende jetzt direkt gar nichts zu tun hat, sondern da ging es um Befragungen eigentlich und um verschiedene Modelle, wie man in einem Untersuchungsausschuss vorgeht. Aber ich finde, ich biete das jetzt mal an als Gedanken, dass es nicht so blöd ist, sich ja in dieser Weise drüber zu verständigen. Und zwar wird dort unterschieden zwischen starken und schwachen Verfahren. Das starke Verfahren wäre jetzt in so einem Untersuchungsausschuss, ich stelle eine Frage, ich will eine Antwort. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Und danach kann ich sagen, was war Wahrheit, was war Lüge und so weiter. Ich mache jetzt super simpel, das ist alles sehr viel komplexer, aber ich versuche es mal so. Und das schwache Verfahren würde sagen, ich frage mal so rum. Ich stelle mal offene Fragen, stelle mir das vor wie im Tatort, wenn so die, ne, wenn die KommissarInnen losgehen und das Umfeld befragen und dabei aber auch horchen, was so auf der Straße gesprochen wird. Oder ich mache die Perspektiven vieler Beteiligter sichtbar, nicht nur des Menschen, der da jetzt im Verhör sitzt. Das wäre ein sogenanntes schwaches Verfahren. Und der Artikel ist super komplex, den nachzulesen empfehle ich zwar, aber naja, vielleicht reicht für uns jetzt erstmal das hier. Weil ich glaube, dass eines der großen Dilemmata, wir hatten ja jetzt schon einige, dadurch entsteht, dass wir auch das in Einklang bringen müssen. Wir müssen diese Perspektive von Autonomie und Communitas irgendwie in Balance bringen. Die Perspektive von Leben einerseits und Tod andererseits, aber auch die Frage, brauchen wir starke, reglementierte Verfahren, die verlässlich sind, sonst kommen wir nämlich nicht dazu, dass das Ding, was wir brauchen, in der Kühlbox landet und möglichst schnell da ist, wo es sein muss. Das ist nämlich teuer. Und brauchen wir aber gleichzeitig auch schwache Verfahren, Stichwort Care-Ethik, wo die Perspektiven vieler berücksichtigt werden können und die tendenziell zeitintensiv sind und aufwendig. Also das schnell zu machen ist schwierig, stelle ich mir schwieriger vor, während so eine Befragung warum das, sehr viel schneller geht. Also ein starkes Verfahren ist im Zweifel, wobei das, was vorgestellt wird, auch so komplex ist, dass auch das lange gedauert hat. Aber es ist im Zweifel das schnellere Verfahren. Wie kriegen wir das methodisch übereinander? Und ist überhaupt beides nötig? Wir können uns natürlich auch darauf verständigen, zu sagen, nee, das sind Fragen, die müssen wir einmal vorentscheiden und wenn die Person da ihr Okay gegeben hat, dann gehen wir nach Schema F vor und das war's. Aber das hinterlässt ja bei vielen so ein ungutes Gefühl. Wie du gesagt hast, ne? Wir sind da zögerlich, wir denken, oha, wo habe ich da jetzt zugestimmt? Wird dann total unsensibel vorgegangen? Werde ich dann ausgeräumt, habe ich zum Beispiel gehört. Ersatzteillager, hast du auch schon gesagt.
Ja,
also wir neigen dazu, das
pragmatisch
dann,
zu machen.
Ja, weil es so ein starkes Verfahren ist, neigen wir dazu, das dann also maschinell und unsensibel wahrzunehmen. Und dass das Menschen widerspricht, das verstehe ich auch.
Ja, wobei ich glaube, dass in so einem Fall, wenn es darum geht, ein Leben zu retten und ein anderes endet, und zwar wird nicht wird beendet, sondern endet.
Ja, ja, das ist ja so die einzige, ja. Ne? Wenn es also, beendet wird, dann ist es nicht okay. Es gibt genau. So Tabellen, wo so ja. grüne Häkchen sind und genau. rote Kreuze.
Aber auch das ist unterschiedlich ja. mitunter, ne? Also ob es jetzt der Hirntod ist oder der Herztod oder so, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, ab wann denn Menschen jetzt für tot erklärt werden.
Man kann auch sagen, der Hirntod, ja gut, aber wir sind halt nicht nur Biomasse im Hautsack. Mhm. Leben ist sehr viel mehr. Und wie gesagt, in der einen Position habe ich auch gelesen, das Leben geht nicht komplett in dem auf, was physiologisch messbar ist. Mhm. Ohne, dass wir jetzt groß an eine Seele glauben müssen oder da irgendwas Übernatürliches dranhängen müssen. Aber mit Leben meinen wir üblicherweise mehr. Und das heißt auch, wenn vitales, also lebendiges, organisches Material entnommen wird, dann ist das nicht Postmortem. Es mhm. ist ja noch vital.
Ja.
Also gibt es das eigentlich gar nicht. Das ist ein relativ einfaches Argument, bei dem man aber kurz erschreckt, finde ich.
Ja.
Dass man sagt, ach so, da wird ein Teil, war ja auf jeden Fall noch lebendig. Und jetzt jenseits dieser Metapher Teil Ganzes heißt das, irgendwie so ganz vorbei war ja alles nicht. Und das sind schwierige Debatten,
total.
Die man dazu führen hat. Ja.
Also ich glaube auch, dass das ganz schwierige Debatten sind. Ich hatte jetzt gerade noch so einen Gedanken davon, dass wir ja auch versuchen, diesen Dilemmata auszuweichen, mhm. indem wir zum Beispiel sagen, okay, dann verpflanzen wir Schweineherzen, Schweinenieren, so, also dann mhm. verpflanzen wir eben von Tieren.
Oder wir züchten irgendwann mal künstlich.
Genau, das, ja, aber ich glaube,
aus
das wäre, glaube ich, für viele die beste Lösung, mhm. weil dann nicht sozusagen, also Zellen entnehmen, das ist so eine Größenordnung, da kommen wir mit klar.
Das ist so Blutspende.
Nee, ist das auch weniger im Zweifel, ne?
Ja,
also, Entschuldigung, Blutspende halber Liter,
muss
erstmal nachkippeln.
Ich weiß.
Ich freue mich immer, weil dann kann ich Cola trinken.
Da gibt es ganz viel Getränkemarken, ja. wenn man so blass ist wie ich.
Es ist immer meine Ausrede, einfach mal morgens einen Liter Cola zu trinken. Nein, aber das ist ja wirklich so, ne? Wir suchen ja nach anderen Lösungen. Das ist,
ja.
also diese Organspendenummer, das ist das Beste, was wir aktuell zur Verfügung haben. Und man muss auch sagen, es ist das Beste, was wir zur Verfügung haben, weil natürlich auch der Körper des Empfangenden ja nicht widerstandslos sozusagen das andere Organ annimmt,
ja.
weil es nun mal ein fremdes ist. Das heißt, es ist natürlich mit hohem Medikamenteneinsatz verbunden. Ne? Natürlich ermöglicht das das Weiterleben und auch ein freudvolles und Weiterleben mit guter Lebensqualität. Trotzdem haben wir diese Abwehrreaktionen im Körper, die wir erstmal unterdrücken und unterbinden müssen. Deswegen wäre es natürlich, glaube ich, aus rein medizinischer Sicht total wünschenswert, wir könnten das sozusagen mit eigenem Material machen, weil dann irgendwie gesichert wäre, dass wir es nicht abstoßen.
Mhm.
Wir sind aber keine Axolotl. Leider.
Ja.
Ich finde Axolotl ja unglaublich faszinierend.
Die finde ich total cool. Und es gibt ja auch immer wieder so Narrative in Film, Fernsehen. Büchern und so,
ja.
Frankenstein und so, ne? Nicht
der,
nur das,
hätte nicht lange
sondern
überlebt.
Auch die selbst heilen. Ich meine, in Heroes zum Beispiel hatte die eine die Superkraft, dass sie super schnell heilt
mhm.
und so alles wieder ersetzt wird, was kaputt geht. Das heißt, du kannst angstlos alles machen, wächst super schnell nach.
Mhm.
Das wäre natürlich irgendwie cool und andererseits befragt das aber auch unser Menschsein.
Das befragt
auch. Die ist
auch
ja dann eine Superheldin, die ist kein normaler Mensch mehr, wenn die das kann, aus Gründen.
Naja, und es befragt uns natürlich auch wieder auf Leben und Tod,
ja.
ne? Also Unsterblichkeit und so. Da kommen wir sozusagen in das nächste Thema.
Ja.
Wie wünschenswert ist eigentlich Unsterblichkeit? Wollen
ja.
wir unsterblich sein und so weiter? Also nicht nur als Seelen, sondern als Körper, die ja auch altern und
ja.
so. Also altert die, wenn die heilt oder nicht? Das wissen wir nicht, weil wir sie nicht lang genug begleiten.
Ja.
Aber ja, das ist natürlich, das ist schon eine Utopie, der wir anhängen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist das, was medizinisch möglich ist. Und man muss sagen, das ist schon, das sind krasse medizinische Entwicklungen, auch auf Medikamentenbasis. Ne?
Ja, und in so kurzer Zeit.
In so kurzer Zeit. Also wir üben schon sehr lange im Kleinen, aber
ja,
ich glaube,
aber dass es in diesem Maße geht, das hat ja erst
genau.
Mitte 20. Jahrhundert so angefangen.
Ja, genau. 1967 1960 oder so, glaube ich, irgendwie sowas, gab es die ersten Gesetze dazu, meine ich. Aber es ist interessant, ne, dass es so ein aktuelles oder so ein gegenwärtiges Thema auch ist, bei dem wir auch nicht viel Erfahrung haben. Also es ist jetzt nicht so über Generationen weitergegeben, dass wir da sagen können, na, wir haben so eine gesellschaftliche Erfahrung und so ist da die Entscheidung und die Haltung und weiß ich nicht was, sondern das ist recht jung, dass uns diese Frage beschäftigt. Und ich finde sie nach wie vor, also ich sag mal so, ich bin in der privilegierten Situation, sie theoretisch durchdenken zu können, ohne persönlich betroffen zu sein. Das, glaube ich, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn man da jetzt so lapidar drüber spricht, wenn Menschen davon betroffen sind, werden die das auch nochmal ganz anders sehen. Wir haben jetzt keine betroffene Person am Tisch.
Ja, aber ich spreche ja viel mit einer betroffenen Person und die sieht es nicht so anders. Und man weist das auch von sich als Person, soweit man kann, streckenweise ab, damit man sich nicht dauer damit beschäftigt, ist mein Eindruck. Und ich kenne ja auch nur diese eine Person, mag ja bei jeder anderen Person auch anders sein, ne? Kennst du eine Person?
Richtig.
Du warst ja bei dem Punkt Dilemmata ausweichen, egal ob man betroffen ist oder nicht. Das ist ein Ausweichthema. Ich finde daran spannend, dass wir die Hoffnung darauf, dass es gelöst wird und dass diese moralischen Fragen sich irgendwie erledigen, gerne in die Disziplin verorten, von der wir denken, dass die da jetzt zuständig sein. Also wir sagen ja nicht, ach, und dann müsste ich das mal mit meinen ethischen Maximen lösen, sondern wir sagen, ja, das muss, irgendwann ist die Medizin so weit, dass das unproblematisch ist. Ja. Ich höre auch so, die armen MedizinerInnen, die haben schon auch ethische Konflikte.
Ja.
Ich habe super kluge Artikel gelesen von Damen, die in diesem Feld zu Hause sind und promoviert in Philosophie und Medizin.
Oh, krass.
Die haben ganz andere Probleme. Die wissen aus beiden Richtungen Bescheid, wie furchtbar ist das und wie super ist das aber auch, weil wir das natürlich nicht in eine Disziplin verlagern können, aber wir neigen dazu. Wir möchten, dass das zum Beispiel dann einfach juristisch geregelt ist und dann kann man sagen, naja, steht da so im Gesetz. Ja, wer hat denn das gemacht und warum dieses Gesetz? Wie legen wir das aus? Das ist ja auch nicht frei von Hermeneutik.
Und es sind auch nicht alle fein damit, wenn das im Gesetz steht. Also ne, wenn es jetzt Opt-in oder Opt-out ist, also dann sagen wir mal so, wir sind gesellschaftlich, haben wir uns darauf geeinigt, alle Menschen sind jetzt erstmal per se OrganspenderInnen. Ich muss widersprechen, dann glaube ich, da gäbe es viel Widerstand dagegen.
Ja,
und
das ist schon
so. Naja, wir haben das ja erlebt, ne, wie das ist mit gesetzlichen Regelungen zur Verhütung von Krankheiten bei einer Epidemie, also oder bei einer Pandemie in dem Fall. Dass es da große Widerstandskräfte gibt, wenn es das Gefühl gibt, es wird so von oben herab entschieden, was ich nachvollziehen kann.
Ja, es gibt übrigens eine Debatte, wo es auch um Verfügung über anderer Leute Körper geht, die wir schon länger führen, das sind Schwangerschaftsabbrüche und alles darum herum. Und
In meinem Hinterkopf ist das die ganze Zeit präsent.
Auch. Das versuchen wir hier nicht zu besprechen. Das ist gar nicht so leicht, das nicht zu besprechen.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass das Thema erst präsent auf dem Tisch liegt, weil wir jetzt diese medizinischen Möglichkeiten haben, sondern die Verfügung über Körper und die Frage, wessen Körper gehört eigentlich wem, ist ja keine ganz neue. Oder auch die Frage, wann ist das ein Fremdkörper? Oder mein eigenes, wann ist es Leben? Oder
wann
wie Ersatzteillager
ist,
gibt es auch die Rede vom Zellhaufen. Also wir versuchen das dann in andere Metaphern zu packen, um es besser zu sortieren. Aber die Debatte ist ja alt. Also das heißt, unsere ganzen Ausweichstrategien beziehen sich mit auch darauf, glaube ich.
Ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Und dann muss man auch dahin gucken, wie wird sozusagen, also wessen Körper nach Geschlecht werden, wie verfügt.
Über wessen Körper kann man
verfügen. Genau, das ist ja, das gehört ja auch mit in die Debatte. Ich glaube, da ist ganz viel anhängig.
Ja.
So. Ich finde das, ich finde es dennoch total spannend, sich damit zu beschäftigen, weil uns das auch ein bisschen, glaube ich, darüber aussagt, wie wir uns als Gesellschaft und als Gemeinschaft verstehen.
Ja.
Und in dem Fall, wo wir sagen, naja, das wird schon irgendwann medizinisch gelöst werden, das ist so, bestimmt. Aber es gibt halt jetzt Menschen, die auch gerne leben möchten und die einfach warten und für die das einfach total schwierig ist. Das ist jetzt nicht ein Großteil der Menschheit.
Ja, und selbst wenn es medizinisch sozusagen gelöst ist, also wenn die Möglichkeiten dann sofort entwickelt sind, dass das Unproblematische erscheint, dann werden Probleme an anderer Stelle aufploppen.
Ja, Naja, dann werden wir verschiedene Probleme, was die Verfügbarkeit von Körpern genau. angeht, trotzdem nicht gelöst haben. Und die Frage ist, geht das mit allem? Also ja, ich glaube, die Lebertransplantation ist die schwierigste Transplantation. Mhm. Das heißt, du hast dann zwar eine gezüchtete Leber, hast es noch nicht gelöst, wie du sozusagen das verbaust. Mhm. Ich nenne das jetzt ganz unfachfrauisch, weil ja, ich habe keine Ahnung. Aber auch da, ne, und man kann ja auch noch viele andere, man kann ja nicht so große Organe, ich glaube, Hornhaut spenden.
Es gibt so ein Quiz auf der Seite der Organspende.
Du hast gesagt, Magenspende gibt es auch, ne?
Ja, versuch das mal rauszukriegen, ob man Magen auch spenden kann. Es gibt ein Quiz dazu. Nein, es gibt eins so auf einfachem Level und ein schwierigeres, wenn man sich mit dem Thema schon befasst hat. Und was einem klar wird, ist, okay, ich weiß nicht gut Bescheid. Finde ich.
Was ja okay ist.
Sowohl auf der einfachen als auch auf der ExpertInnen-Ebene gibt es immer noch Sachen, wo man, also ich zumindest kurz zucke und auch Menschen, die gut ausgebildet sind, noch mal kurz zucken und nicht ganz genau wissen, wie es jetzt gerade so ist.
Ja, ganz spannend. Ich glaube, ich mache das mal und werde gnadenlos scheitern.
Wir machen das gleich, okay. Wenn die Mikros aus sind, machen wir das Quiz noch schnell.
Machen wir das zusammen. Nee, da muss ich dir nur ein anderes Spiel zeigen, das ein ganz anderes Thema hat, aber das ist so wirklich spannend. Völkerrecht.
Oh,
es gibt ein Spiel zum Völkerrecht.
Oh ja, Gottes Willen.
Aber es ist wirklich ein ganz anderes Thema. Das machen wir vielleicht dann wann anders.
Ja.
Mit einer Expertin oder einem Experten.
Gerne.
Weil dann komme ich nicht umher. Also
ja.
Expertise zero. Auch nicht nach dem Spiel. Aber was daran interessant ist, ich glaube, oder was man sich vielleicht abgucken könnte für diese Organspendedebatte, fällt mir gerade ein, ist diese Verhandlung. Also diese, ne, welche Position habe ich, welche Standpunkte habe ich, dass ich es irgendwie aushandeln könnte, ohne dass ich sozusagen eine finale Entscheidung treffen muss oder verantwortlich bin für diese Entscheidung. Ich glaube, das wäre irgendwie cool, ein Tool zu haben, womit man es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so durchspielen kann. Ne? So gucken kann, okay, geht das nicht, welche Positionen gibt's? Hier muss ich eine Entscheidung treffen. Ah, was passiert eigentlich, wenn ich diese Entscheidung treffe und so, so Pfadabhängigkeiten und solche Sachen. Möglich, also vielleicht gibt es sowas auch schon und ich habe es noch nicht entdeckt. Ne, du hast ja jetzt auch das Quiz genannt, aber vielleicht ist es nochmal was anderes.
Ja, klar.
Das finde ich eigentlich als Prinzip, glaube ich, ganz gut und hilfreich.
Ich bin dabei auch rausgekommen.
So einer Geschichte.
Ja, also ich wäre beim Reflexionsangebot und hätte gesagt, es ist auf jeden Fall gut, aus diesen Überlegungen rauszugehen. Also erstmal ist gut, dass man in sie reingegangen ist. Und aus ihnen rauszugehen mit der Frage, welche ethischen und normativen Grundhaltungen prägen eigentlich meine Entscheidung? Also wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, nicht nur, wie fällt diese Entscheidung aus? Da ist ja noch viel so, ja, wie fühle ich mich gerade, finde ich das attraktiv oder nicht attraktiv dabei? Sondern nach welchen Maximen handle ich da eigentlich?
Mhm.
Und das ist eine spannende Frage, finde ich, mit der man sich auch meinetwegen beim Weihnachtsessen beschäftigen kann.
Ja.
Mit anderen. Also die Reflexionsfrage, was habe ich so an ethisch-moralischen Wertüberzeugungen und inwiefern beeinflussen die meine Entscheidung? Warum käme ich bei der und der Entscheidung raus? Die finde ich total wertvoll.
Ja, finde ich grundsätzlich. Also ich habe jetzt auch immer noch keine andere Antwort als vorher, weil ich auch schon vorher keine Antwort hatte.
Aber mehr Fragen haben wir. Danke dafür.
Nein, aber ich finde das Gespräch darüber total spannend und auch total lohnenswert, einfach aufzuzeigen, wo man da überall hingucken muss und was es da alles zu besprechen gibt. Und ich glaube, das kann uns auch in unseren menschlichen Überzeugungen nur weiterbringen. Also selbst wenn wir da am Ende jetzt keine Entscheidung treffen oder sagen, okay, für jetzt entscheide ich erstmal so, aber vielleicht entscheide ich irgendwann anders, weil ich nochmal was anderes angeguckt habe, ist ja auch völlig okay. Ich glaube, das ist an der Stelle, ist es wirklich etwas, wo wir nicht gut werten können. So, also nur weil es so viele mögliche legitime Positionen dazu gibt, aus verschiedensten Gründen. Ne? Es wird die Menschen geben, die sagen, die gewichten das juristische höher. Es wird Menschen geben, die sagen, ich gewichte das moralische höher oder ich gewichte auch meinen eigenen Körper höher oder so oder meinen religiösen Standpunkt so. Und das ist, also all das ist legitim. Und das finde ich das Reizvolle an diesem Thema, dass man einfach nicht klar sagen kann, das richtig, das falsch, weil so viel mit reinspielt.
Ja. Das war im Prinzip schon eine Zusammenfassung. Ne?
Echt?
Wir sind wir sind ausgegangen von der Diskursvielfalt und haben gesagt, es ist ja eben nicht nur ein moralphilosophisches, ethisches Thema, sondern auch ein religiöses, juristisches, logistisches, medizinisches vor allen Dingen und so weiter und so fort. Und innerhalb des ethisch-moral-philosophischen fächert sich das auch nochmal auf in so ganz viele Aspekte. Frage der Person, Frage von Leben und Tod, Frage der Solidarität, Frage von Leib, Seele, Körper, Geist, Frage moralischer Pflichten. Und dann hatten wir diese ethischen Modelle, glaube ich, angesprochen, dass man eben sehr unterschiedlich denken kann, selbst wenn man über denselben Themenkomplex nachdenkt, dass man das konsequenzialistisch angehen kann oder care-ethisch angehen kann oder autonomiebasiert angehen kann oder was auch immer. Und dass es eben da auch sehr streitbare Positionen gibt. Die einen sagen, es gibt überhaupt kein Postmortem, solange vitales Material entnommen wird. Andere würden sagen, ja doch klar, wenn der Hirntod eingetreten ist, dann ist der Rest nur noch Biomasse und dann ist es unproblematisch. Also es gibt auch da eine große Vielfalt der Positionen. Und rausgekommen sind wir dabei, dass wir das debattieren dürfen. Das ist schon mal gut. Also wirklich ernst gemeint, vielen Dank für die Anfrage. Und dass dahinter unsere Maximen liegen, unsere Überzeugungen davon, was eigentlich gut und richtig ist. Und die zu befragen, ist vielleicht sogar noch mal spannender als, mache ich so ein Tattoo oder nicht. Also ist auch spannend, aber dahinter liegt noch mehr und das ist ja irgendwie cool.
Das sehe ich auch so. So, und weil du hier einen riesen Zettel liegen hast mit ganz vielen Notizen drauf.
Ich raschle, Achtung, das wirkt aber viel mehr als es ist. Außerdem ist das eine so klein gedruckt, da kann ich im Leben nicht mehr ablesen ohne Brille. Nein, also es gibt ein paar Positionen aus den letzten Jahren, die habe ich aber, weil sie eher kleine Artikel waren, gar nicht aufgeführt. Ich habe versucht, so einen groben Abriss zu machen, weil ich Menschen nicht zumuten will, dieselbe Erfahrung zu machen wie ich und vom Hölzchen aufs Stöckchen
Rabbit Hole.
Stunden zu lesen. Ach, mein Bücherregal ist jetzt zum Beispiel auch anders sortiert als vorher, weil ich das jetzt nach Aspekten, aber ist egal. Davon abgesehen.
Herzbereich, Nierenbereich.
Puh, ja, genau. Habe ich versucht, Überblickswerke zu nennen und dabei festgestellt, dass ein Mensch, bei dem ich noch in Köln an der Uni auch Philosophievorlesungen gehört habe, nämlich Michael Quante, in der Biomedizin ganz aktiv ist und da ganz viel zu geschrieben hat. Der ist also auch mit drin. Also, was ich empfehlen kann, ist ein Band von Ach, Anderheiden und Quante, Ethik der Organtransplantation. Mhm. Das ist mal so ein Überblick. Christian Erck, Das Eigentliche des Todes, ein Beitrag zur Belebung der Debatte über Hirntod und Transplantation, ist auch Belebung mit Bindestrich. Dann, ach ja, das Quiz, ne, auf www.organspende-info.de. Michael Quante hat aufgeschrieben, Personales Leben und menschlicher Tod, personale Identität als Prinzip der biomedizinischen Ethik, das ist das mit der Subjekttheorie und so weiter und so fort. Peter Schaber hat es auf eine ziemlich deutliche Frage runtergebrochen, nämlich Organspende, Geschenk oder moralische Pflicht. Thomas Schäffer und weitere, daher kommt das mit den starken und schwachen Verfahren. Aber wie gesagt, da geht es um politische Untersuchungen, Untersuchungsausschüsse und so. Wer sich das geben will, haut rein, macht das gerne. Und was ich sehr empfehle, ist auszugsweise auch online verfügbar, aber nur auszugsweise von Claudia Wiesemann und Nicola Billa Adorno, Medizinethik. Das ist ein Überblicksband, wo man merkt, dass diese Frauen in beiden Diskursen, im philosophischen und im medizinischen, zu Hause sind. Und das fand ich total super.
Ja, das klingt total spannend. Also ich würde auch, irgendwann müssen wir hier mal eine Medizinerin oder Mediziner sitzen haben. Und eine Juristin oder einen Juristen wollten wir auch mal befragen.
Ja, wir können mal so den Fakultätenstreit von Kant nochmal neu auflegen.
Da
Jura,
bin ich raus.
Medizin, Theologie und Philosophie. Da setzen wir uns hier hin und du sagst zwischendurch, machst du so Diskurspolizei und sagst,
Friede.
Ihr redet aneinander vorbei.
Ja. Order.
Ja, genau. Ruhe.
Das wäre meine Aufgabe. An dieser Stelle wollte ich euch noch sagen, dass es noch eine Bonusfolge von Was denkst du denn gibt in diesem Jahr, weil wir dabei sind beim Wisspot Adventskalender. Und das könnt ihr jetzt schon abonnieren. Ich verlinke euch das auf wissenschaftspodcast.de. Da gibt es einen Hinweis, wo ihr diese ganzen Wissenschaftspodcasts findet, beziehungsweise diesen Adventskalender findet. Der hat einen eigenen Feed, das könnt ihr abonnieren. Und da geht jeden Tag ein Türchen auf und hinter jedem jedem Türchen steckt ein anderer Wissenschaftspodcast aus einer anderen Disziplin. Und wir sind dabei. Hinter welchem Türchen? Verraten wir euch nicht.
Wissen wir das? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Okay. Genau, und dann könnt ihr natürlich auch nochmal eine Bonusfolge, was denkst du denn, hören. Da freuen wir uns total, dass ihr zwei Folgen bekommt sozusagen im Dezember. Und ich bin gespannt, ob ihr dabei auch noch anderes entdeckt, was für euch spannend und interessant ist, wo ihr gerne weiterhören möchtet. Guckt unter, ich glaube, das heißt Wispot Weihnacht, das Hashtag auf Blue Sky und Mastodon. Da könnt ihr allen folgen, die da eine extra Folge veröffentlichen und soziale Netzwerke benutzen, um das zu kommunizieren. Also da kann man schon mal so einen groben Überblick haben. Die kündigen das nämlich alle an, dass sie irgendwie dabei sind. Genau. Und uns, wo wir schon mal bei sozialen Netzwerken sind, findet ihr auf Mastodon unter wasdenkstdudenn@podcasts.social. Ihr könnt uns Mails schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de und wo wir schon mal bei Spenden sind, wir haben auch eine Steady-Page, da könnt ihr uns entweder 1 € im Monat oder 12 € im Jahr spenden. Ich empfehle die Jahresspende nicht, weil wir da total viel Geld einsammeln wollen, sondern weil das sozusagen im Kosten-Nutzen-Verhältnis für alle günstiger ist, weil dann nicht von jedem Euro sozusagen diese Überweisungsgebühren abgehen. Das nur als Hinweis dazu. Und falls ihr denkt, vielleicht schaffe ich es gar nicht, das weiterzuführen, dieses Abo, ihr dürft das auch kündigen. Also wir nutzen dieses Geld für unsere Website, für unser Equipment, falls mal was verloren geht oder so. Genau, und den Rest spenden wir. Auch am Ende dieses Jahres. Wir gucken nochmal, was wir da genau ins Auge fassen, wo die Not am größten ist. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Vorweihnachtszeit. Und der Hinweis an dieser Stelle auch noch übrigens, falls ihr die Weihnachtszeit richtig doof findet, weil es irgendwie euch persönlich betrifft, weil ihr kein gutes Verhältnis zu eurer Familie habt. Auch dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht. Ihr seid damit nicht alleine. Das geht vielen Menschen so. Und wenn ihr da ein bisschen moralische, seelische Unterstützung braucht, dann verlinken wir euch diese Folge auch noch. Bis dahin habt eine gute Zeit, passt gut auf euch auf, seid nett zueinander. Und bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.